Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch. International. Eine Sendung von Ulrich Achermann.
Das US-amerikanische Kino hat seine Helden, CNN ebenfalls. Für seine Zuschauer porträtiert der US-Nachrichtensender Menschen aus aller Welt, die sich unter außergewöhnlichen Bedingungen für das Allgemeinwohl einsetzen. Das Publikum hat die Wahl und es erkürt die eindrücklichsten Vertreter zu Heroes, zu Helden. Pablo Fajardo aus Lago Agrio in Ecuador ist so ein Held. Schwarzes Haar, pastorale Stimme, 36 Jahre alt, Rechtsanwalt von Beruf. Dass die Wahl auf ihn gefallen ist, ist umso bemerkenswerter, weil Fajardo vom Regenwald aus antritt wie ein David gegen einen US-amerikanischen Goliath, gegen die Ölfirma Texaco, die heute zum Energieriesen Chevron gehört. Gonzalo López Marañón, der katholische Bischof von Lago Agrio, ist sich der ungleichen Spießlänge bewusst. Wer es wie Pablo Fajardo mit solch einem Koloss wie Chevron Texaco aufnehme, der brauche gute Zähne und festen Biss.
Pero el caso Texaco es un caso bravo. Es un caso en el que se necesitan buenos dientes.
Das Ölgebiet Ecuadors liegt östlich der Anden im Amazonasbecken. Einst gab es hier über 1000 Bohrstellen, heute sind es noch 350. Das Bohrloch Nummer 24 ist längst versiegelt und hier treffen wir Pablo Fajardo. Der Rechtsanwalt, der den Texaco-Konzern für die gigantische Verschmutzung des Regenwaldes zur Rechenschaft ziehen will, macht sich auf einer Urwaldlichtung an einer Art Bombentrichter zu schaffen. Bis zum Rand ist der Krater voll mit Rohölresten und verseuchter Erde. In Gummistiefeln, Mundschutz und Latexhandschuhen entnimmt Fajardo Erdproben und füllt sie in Laborgläser. Später werden sie in der Hauptstadt Quito analysiert und dienen als Beweismittel im Prozess. Hochgiftig sei das Material, deshalb die Vorkehren zum Schutz seiner Gesundheit, sagt Fajardo.
Petróleo generalmente tiene aquí con seguridad habrá cromo, habrá benceno, por ejemplo, si analizamos ese tipo de cosas. Hay lo que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los HACs.
Das ganze Erdreich um die alte Bohrstelle herum sei mit Chrom und Benzol verseucht und mit polyzyklischen aromatischen Kohlewasserstoffen, alles hochgradig krebserregend. Motoren von Pumpen und Kompressoren dröhnen. Im Auftrag des Staates Ecuador versucht ein Trupp von Spezialisten, die Ölverschmutzung zu sanieren, also Rohöl und Erde zu trennen. Ein kompliziertes, teures Unterfangen. Für Pablo Fajardo ist das eine der vielen Ungereimtheiten im Fall Texaco. Dass der Staat Ecuador aktiv werde statt Texaco und dafür Steuergelder aufwende, mache das Verursacherprinzip zum Hohn, also den Rechtsgrundsatz, wonach der Verursacher für Schäden und Folgen haftbar ist.
Actualmente el Estado ecuatoriano está pagando esto. Se rompe el principio de que contamina paga. Aquí no pasa eso.
Die Ölverschmutzung im Regenwald sei das eine, die Empörung der Menschen in diesem Teil Ecuadors das andere. Sie alle sehen, dass es einen Verantwortlichen gebe für dieses Umweltdesaster, einen Verursacher, der sich seiner Verantwortung aber entziehe und der Pflicht, die Schäden wieder gut zu machen. Das gebe ihm und den Klägern aber auch die Kraft, weiterzumachen vor der Justiz in diesem ungleichen Kräftemessen, sagt Pablo Fajardo.
Produce todo esto es una indignación muy fuerte porque tú te encuentras impotente, ¿no? Ves todo esto que está pasando, ves que hay un responsable que causó esto.
Prozessiert wird seit 15 Jahren. Die erste Klage wurde 1993 in New York eingereicht, einst Konzernsitz von Texaco. Jahre danach befand die US-Justiz, der Fall müsse in Ecuador verhandelt werden, wobei der Ölmulti kein Recht auf Verjährung geltend machen könne. Das erstinstanzliche Urteil dürfte in wenigen Monaten vorliegen. Pablo Fajardo vertritt 30.000 Kläger aus Lago Agrio und der Provinz Sucumbíos. Knapp die Hälfte von ihnen sind Indigene. Sie hoffen auf die Verurteilung von Texaco. In diesem Fall müsste der Konzern 8 Milliarden US-Dollar Schadenersatz leisten. So viel würde das Beiseiteschaffen der Ölpest im Urwald laut unabhängigen Experten etwa kosten. In der Provinz Ecuadors läuft somit der bedeutendste Umweltprozess der Welt. Zwischen 1964 und 1990, so heißt es in den 150.000 Seiten Prozessakten, seien 17 Millionen Gallonen Rohöl und 18 Milliarden Gallonen Giftwasser und Bohrschlamm im Amazonas-Regenwald verschüttet worden. Das ist das 30-fache dessen, was beim Schiffbruch der Exxon Valdez einst vor Alaska ausgelaufen ist. Eine gigantische Verschmutzung. Im Verfahren geht es um wesentlich mehr. Auch darum abzuklären, ob es rechtens ist, dass ein Multi dem Profit zuliebe Menschen, Tiere und Pflanzen krank macht, bloß weil ihm schonendere Ölfördermethoden zu teuer sind. Und natürlich auch um die Antwort auf die Frage, ob ein so mächtiger Weltkonzern wie Chevron Texaco dafür zur Rechenschaft gezogen werden kann, fremdes Territorium verdreckt und verseucht zu haben. Auf jeden Fall seien die Amerikaner mit beispiellosem Zynismus und Geringschätzung für die Lokalbevölkerung ans Werk gegangen, meint Pablo Fajardo.
Y en las otras estaban los pueblos Sionas, Secoyas, Guaranis, Tetetes, Sansawaris. Ellos nunca contemplaron, nunca estuvieron en cuenta que aquí habían seres humanos.
Texaco habe sich nicht darum geschert, dass auf dem Konzessionsgebiet von 1 Million Hektaren 5 Urvölker gelebt hätten. Sionas, Sequoias oder Tetetes seien den Ölmanagern einfach egal gewesen. Interessiert habe die nur eines, mit möglichst wenig Investitionen möglichst hohe Gewinne herauszuwirtschaften. Die Stadt Lago Agrio, 2 Verkehrsampeln, 5 Schulhäuser, 6 Bordelle, ist das Herz der Ölförderung in Ecuador. Übersetzt heißt Lago Agrio so viel wie saurer See. Genauso hieß der erste Firmensitz von Texaco in den USA. Die Ölstadt hat etwas von einem Dauerprovisorium. 28.000 Menschen leben hier. Es herrscht ein dauerndes Kommen und Gehen. Die meisten wollen schnell Geld machen und dann wieder weg. Genauso war es mit Texaco. Die Firma förderte 3 Jahrzehnte lang Öl als Konzessionärin des Staates. Anfang der 90er Jahre, als die Förderrechte ausgelaufen waren, zogen sich die Amerikaner aus Ecuador zurück. Öl wird weiter gefördert, zum Teil noch mit den alten Pumpen. Eine ächzt gleich hinter der Landebahn des Flugplatzes in Lago Agrio. Firmen aus Argentinien, Brasilien, China und Spanien produzieren zusammen mit dem Staatskonzern Petroecuador täglich 500.000 Fässer Öl. Ein bedeutendes Ölland ist Ecuador damit nicht. Venezuela fördert zum Beispiel 5-mal mehr. Die Regierung des amtierenden Linkspopulisten Rafael Correa will die Produktion zwar nicht grundsätzlich verstaatlichen, hat den privaten Akteuren aber viel härtere Bedingungen diktiert. Der Staat schöpft die Supergewinne der Ölfirmen über Extrasteuern zu fast 100% ab und nimmt viel Geld ein. Aber Pablo Fajardo bleibt bei seiner Meinung. Das Erdöl sei mehr Fluch als Segen.
Es ist eine desgracia. Ich glaube, dass Ecuador vor 40 Jahren ha estado explotando el tesoro equivocado. O sea, el tesoro real del Ecuador.
Sein Land habe 40 Jahre lang den falschen Schatz ausgebeutet. Der eigentliche Schatz, das seien die enorme Biodiversität, die paradiesische Flora und Fauna im Amazonasgebiet. Auch die riesigen Süßwasservorkommen und die kulturelle Vielfalt der Indianervölker. Mit dem Öl sei Ecuador dagegen schlecht gefahren, glaubt Anwalt Fajardo. Die Hoffnung der Ecuadorianer, mit dem Öl die Armut im Land zu überwinden, habe sich nicht erfüllt. Wohl habe Texaco auf seiner südamerikanischen Spielwiese um die 30 Milliarden Dollar verdient. Die Erdölprovinz Sucumbíos aber sei eine der ärmsten im armen Ecuador geblieben. Im Netz der Druckleitungen, die den Urwald durchzögen wie Krampfadern ein krankes Bein, komme es infolge von Materialermüdung immer wieder zu Brüchen und Verschmutzung der Umwelt. Auch die Pipelines über die Anden bis zu den Verschiffungshäfen am Pazifik brechen dauernd. Dazu habe der Druck, den Ölschatz zu heben, einen Verschuldungskreislauf in Gang gebracht. Die Bedienung dieser Schulden verschlinge jedes Jahr zwischen einem Drittel und der Hälfte der öffentlichen Ausgaben. Die Pumpen, die mit ihren rhythmisch rotierenden Armen das Öl aus der Tiefe holen, sind das Symbol eines großen, aber schmutzigen Geschäftes. Wo Öl gefördert wird, nimmt die Belastung der Umwelt dramatisch zu. Das ist nicht nur in Ecuador so. Aber es gibt schonende und brutale Lösungen, teure und billige, an das Öl heranzukommen. Die allerbilligste und die umweltpolitisch fragwürdigste hat Texaco im ecuadorianischen Amazonasgebiet angewendet. Rechtsanwalt Pablo Fajardo.
Texaco no reinyectó en el subsuelo ni trató ni una sola gota de agua tóxica. Toda la vertió al ambiente. Ellos admiten.
Nachdem die Bohrschächte 1000 Meter in die Tiefe getrieben seien, komme oben nicht einfach Rohöl heraus, sondern ein Gemisch aus Schlamm, Öl und Wasser, das getrennt werden müsse. In solchen Tiefen sei das Wasser 7-mal salzhaltiger als Meerwasser. Die 60 Grad heiße Salzlauge habe Texaco einfach in die Urwaldflüsse geleitet und so entsorgt. Es habe deswegen Fischsterben und Veränderungen in der Flussfauna gegeben, viel Vieh sei verändert. Und vor allem seien entlang der Flussläufe auch die Menschen krank geworden, die daraus ihr Trinkwasser geschöpft hätten, erzählt Fajardo. Zwei Indiervölker, die Stämme der Salsawari und der Tetete, sind ausgestorben. Die Gemeinschaften gingen in den ersten 5 Jahren der Ölförderung ein. Man findet nur wenige Indigene, die diesen Niedergang in der eigenen Sprache beschreiben können. Erst seien die Stammesleute krank geworden von den giftigen Abwässern. Dann seien die Fische eingegangen, danach auch das zu jagende Wild. Der Dreck habe in der Flora und Fauna solche Schäden verursacht, dass zunächst der Lebensraum der Indios zu existieren aufgehört habe und zuletzt als unausweichliche Folge die beiden Stämme selbst. Chevron Texaco ist sich keiner Verantwortung bewusst. Die Form der Förderung sei mit der damaligen Gesetzgebung Ecuadors im Einklang gewesen, richtet Sprecher Kent Robertson im Auftrag des Konzerns aus. Außerdem könne man davon ausgehen, dass die vielen Regenfälle im Urwald die Flussläufe inzwischen reingewaschen hätten. Was den Anwalt und die Zehntausenden von Klägern aus Lago Agrio so wütend macht, ist die Verachtung der Ölgesellschaft Texaco für die Menschen in Ecuador. In der Stellungnahme von Chevron Texaco glaubt Pablo Fajardo den Zynismus der Ölmanager erneut zu erkennen. Er spricht von Diskriminierung, von skandalöser Diskriminierung.
Pero en estas otras partes que operaba, sí adoptaba otro tipo de políticas. Tenía patentes ambientales. Allá aplicaba una forma y aquí otra. ¿Por qué? No queda más que la discriminación con nuestro pueblo.
Zur selben Zeit wie in Lago Agrio habe Texaco auch in den USA Öl gefördert, im Bundesstaat Texas etwa. Aber dort sei die Gesellschaft viel behutsamer und mit besserer Technologie ans Werk gegangen. Im Heimatland habe Texaco keine Kosten gescheut, Bohrschlamm und Bohrwasser in den Untergrund zurückzupumpen, so wie es in den Vereinigten Staaten schon damals Standard war. Die Ressourcen wurden dabei geschützt, oberirdische Gewässer genauso wie Grundwasser. In Ecuador sei dagegen die billigste und am stärksten verschmutzende Lösung recht gewesen. Seine Schlussfolgerung daraus bleibe die, sagt Fajardo, im Unterschied zu US-Bürgern habe Texaco die Ecuadorianer als minderwertig eingestuft und ihnen mit verantwortungslosem Gewinnstreben Ressourcen und Umwelt verdreckt. Er könne es drehen und wenden, wie er wolle, immer komme für ihn nackte Diskriminierung dabei heraus. Leicht außerhalb von Lago Agrio zirpen die Grillen, zwitschern die Vögel. In einer Holzhütte auf Stelzen sind die Brüder Alex und Pedro Jaramillo zu Hause. Hinter dem Häuschen der Bauern stehen hohe Bäume, Farne und Bananenstauden. Grün in allen Schattierungen, soweit das Auge reicht. Die perfekten Tropen, jedenfalls auf den ersten Blick. Auf dem Hof der Bauern nimmt Donald Macayo eine Bodenprobe, der Assistent von Rechtsanwalt Pablo Fajardo. Der Bohrer hat die Form eines etwas zu groß geratenen Hydrantenschlüssels und den treibt Macayo mit kräftigen Armbewegungen in den Boden.
Esto ya es Petróleo. Nada más ni nada menos que 40 centímetros de estar tapado le tenemos.
In nur 40 Zentimetern Tiefe sei er auf verklumptes Rohöl gestoßen, sagt Fajardos Mitarbeiter. Die Brüder Jaramillo siedeln im Einzugsgebiet des seit Jahren stillgelegten Bohrlochs Nummer 20. Aber dass sie ihr Häuschen genau über einem der alten Trennbecken für Öl und Bohrwasser bauten, das war ihnen nicht bewusst. Alex, dem Jüngeren, geht ein Licht auf.
Inklusive el agua que tenemos acá abajo, que es a veces es para consumir, porque realmente no hay cómo tener otras fuentes de líquido vital, ¿no? Entonces es imposible porque sale con residuos de hidrocarburos.
Nun beginne er zu ahnen, warum das Wasser aus dem Brunnen so metallisch und salzig schmecke. Und wieso die Schwester einen faustgroßen Tumor auf dem Brustbein bekommen habe und fort musste zur Behandlung in die Landeshauptstadt Quito. Die Jaramillos sind Selbstversorger. Dann und wann verkaufen sie Mais und Bananen in die Stadt. Oder Hühner und Ziegen, die man weiden sieht auf Gras, das übersät ist mit schwarzen Rohölflecken. Öl und seine Schwermetallkomponenten stecken überall drin, in Böden, Trinkwasser, Früchten und Fleisch.
Existe hasta la actualidad considerables cantidades de cromo hexavalente, de benceno, benzoapireno.
Chrom, Benzol und andere Substanzen auf dem Index der krebsauslösenden Stoffe der Weltgesundheitsorganisation WHO seien Bestandteil der dicken Schicht von Rohölklumpen, sagt Anwalt Fajardo. In den Becken habe Texaco mit der allerprimitivsten Methode Öl und Bohrschlamm voneinander getrennt. In den 10 mal 20 Meter großen, in den Boden eingelassenen Betonbehältern schwamm das Rohöl oben auf, darunter stauten sich Schlamm und Bohrwasser. Bedingt durch die hohen Niederschläge im Urwald überliefen die Becken immer wieder, jetzt ist die Landschaft um sie herum großflächig verseucht. Aber niemand erkennt von bloßem Auge, was verseucht ist und was nicht. Texaco schüttete einfach Gestein und Erde darüber, statt wie vom Staat Ecuador kurz vor dem Auslaufen der Konzession gefordert, nachhaltig zu sanieren. Ahnungslos lassen sich die Menschen auf den verseuchten Abschnitten nieder, bauen ihre Hütten, treiben ihre Brunnen in die Tiefe und die Kleintiere auf ihre Weiden. Unter den Zuzügern sind viele Flüchtlinge aus dem Konfliktland Kolumbien, wo seit 4 Jahrzehnten Guerillabewegungen kämpfen. Von den Gefahren, die sie im nur 20 Kilometer von der Grenze mit Kolumbien liegenden Lago Agrio erwarten, haben die Kolumbianer keine Ahnung. Chevron Texaco vertritt den Standpunkt, die Becken seien regelkonform entsorgt worden.
Ocurre que nunca limpiaron realmente como debían hacerlo. Lo que hacían era recuperar parte del petróleo y poner tierra encima. Y sacaban las muestras para analizarlas de la tierra de relleno. Y le decían al gobierno, sí, ya está limpio, aquí está el resultado.
Die Sanierung der Trennbecken sei eine große Täuschung gewesen, erzählt Anwalt Fajardo. Nichts habe Texaco wirklich entsorgt. Die giftigen Rückstände habe der Konzern zugeschüttet, von diesen Zuschüttungen Bodenproben entnommen und die falschen Ergebnisse vom Staat absegnen lassen. Texaco kann einen Persilschein vorweisen, ausgestellt vom Bergbauministerium, das nie größere Untersuchungen angestellt hatte. Heute verwendet Anwalt Pablo Fajardo einen Großteil seiner Zeit dafür, den Betrug aufzudecken und ihn zu dokumentieren. Anhand der Luftaufnahmen, welche die Armee Ecuadors im Ölfördergebiet periodisch angefertigt hat, lässt sich zweifelsfrei eruieren, was und wie viel der Texaco-Konzern einfach unter der Erde verschwinden ließ.
Lo que yo soñaba, yo muchas veces me preguntaba, ¿cuándo esta gente se dará cuenta? ¿Cuándo se darán cuenta? En este momento ya se dieron cuenta y tomaron el timón.
Immer wieder habe er sich gefragt, wann endlich die Leute in Lago Agrio das Spiel von Texaco durchschauten und dass der korrupten ecuadorianischen Staatsfunktionäre die kassierten statt kontrollierten. Gonzalo López Marañón ist ein privilegierter Zeuge der Vorgänge im Ölgebiet. In der Gegend von Lago Agrio traf der katholische Geistliche Jahre vor dem Boom ein, als Indianermissionar. Dann wurde der Geistliche zum Bischof ernannt. Mit 75 Jahren zieht er sich dieses Jahr zurück. Ganz unglücklich wird der Vatikan wohl nicht sein, denn mit seiner Befreiungstheologie liegt der Spanier ziemlich neben dem Zeitgeist in der Amtskirche.
Aquí se ha trabajado una práctica religiosa basada en las comunidades de base. Y las comunidades de base significa que la gente pobre toma parte en su vida y en su futuro.
Befreiungstheologie, das bedeutet christliche Basisgemeinden und arme Leute, die Entscheidungen treffen für ihr Leben, für ihre Zukunft, sagt der katholische Geistliche. Die Saat des Spaniers ist aufgegangen, das ist nicht zu überhören. Lautstarke Demonstrationen in Lago Agrio zeugen davon, dass sich die Bevölkerung organisiert hat. Es war ein langer, schwieriger Prozess. Denn das Öl hat außer den Spezialisten Tausende von armen Ecuadorianern in den Urwald gelockt, die versprengt als bescheidene Selbstversorger leben und sich ganz lange nicht bewusst waren, dass Organisation die Stärke ausmacht. Aber schließlich gründeten sie die Front zur Verteidigung Amazoniens. Es ist der Dachverband der Texaco-Geschädigten. Die Stadtmenschen von Lago Agrio sind in der Interessenvertretung genauso präsent wie die 5 Indianervölker der Provinz Sucumbíos. Alles wird gemeinsam entschieden und geplant. Auch die Kundgebungen, mit denen Druck ausgeübt wird, auf die Justiz Ecuadors vorwärts zu machen im Verfahren gegen Texaco. Im Amazonastiefland ist es wie überall in Ecuador. Einfache Leute, die stillhalten, werden von den rechtsstaatlichen Institutionen kaum zur Kenntnis genommen. Aber das hat sich geändert. Die Geschädigten sind aktiv geworden und selbstbewusst.
Señores, ¿por qué no se ponen la mano en el pecho, señores de Texaco, y dicen basta, aquí se termina el juicio y vamos a ayudar a las personas que sufren con el cáncer?
Ihr Herrschaften von Texaco, ereifert sich eine Frau während einer Demonstration. Ihr Herrschaften von Texaco, akzeptiert endlich, dass ihr immensen Schaden angerichtet habt und helft uns, die wir Krebs bekommen haben vom verseuchten Wasser. Lago Agrio hat eine der höchsten Krebsraten Ecuadors. Die Häufigkeit der Krankheit ist hier dreimal höher als im Rest des Landes. Bei den Frauen kommt der Unterleibskrebs am häufigsten vor, bei den Männern der Leberkrebs. Kinder bekommen oft Leukämie, dazu berichten die Ärzte von ausnehmend vielen Fehlgeburten, auch deren Zahl liegt weit über dem Landesdurchschnitt. Rechtsanwalt Pablo Fajardo ist überzeugt, dass es zwischen Krebshäufigkeit und Ölpest einen Kausalzusammenhang gibt.
500 personas que han muerto con cáncer en los últimos años. Con los tóxicos que existen en el suelo, tenemos la tasa de cáncer más alta del Ecuador y creo de gran parte del mundo entero.
Allein in Lago Agrio seien in den letzten Jahren 500 Kinder, Frauen und Männer an Krebs gestorben. Noch deutlich mehr seien derzeit daran erkrankt. Wahrscheinlich liege Lago Agrio damit sogar weltweit an der Spitze. Beweisen könne er das nicht, weil statistische Erhebungen nicht zu den Spezialitäten des ecuadorianischen Gesundheitsministeriums gehörten. Das Verfahren gegen den Chevron Texaco-Konzern ist Pablo Fajardos erster und einziger Fall. Als Einzelkämpfer aus der Provinz tritt er an gegen eine Batterie von Anwälten im Sold des Ölkonzerns. Offenbar haben sie Pablo Fajardo unterschätzt. Jedenfalls kommt der Prozess voran. Auch wenn die Konzernanwälte Experten sind beim Verzögern des Verfahrens mit Eingaben und Beschwerden. Man bekommt den Eindruck, in Anbetracht der wohl unausweichlichen Verurteilung des Konzerns wollten die Anwälte die Stunde der Wahrheit möglichst lange hinausschieben. Pablo Fajardo ist gläubiger Katholik und seit dem Teenageralter ein Kirchenaktivist. Als Kind ist er mit den Eltern von der Pazifikküste ins Amazonastiefland übersiedelt. Nach der Grundschule wurde Fajardo Landarbeiter. Er gehörte für kurze Zeit sogar zu einem Trupp, der im Auftrag von Texaco Urwald rodete und Straßen anlegte. Dass er später Rechtsanwalt wurde, hängt mit seinem Engagement in der Kirche zusammen. Die christlichen Basisgemeinden fassten einst den Entschluss, dass ein Jurist her müsse, um die Interessen der Texaco-Geschädigten nachhaltig zu vertreten. Die Wahl fiel auf den begabten jungen Arbeiter Fajardo. Die Gläubigen bezahlten ihm ein Jura-Fernstudium. In den USA hat der Anwalt gerade den begehrten Goldman-Preis für Umweltschutz gewonnen. Doch zu Hause lebt der Kläger gegen den Giganten Chevron Texaco sehr gefährlich.
In el año 2004 es cuando mi hermano, que aquí tengo su foto, fue asesinado. Salvajemente fue torturado. Fue masacrado y destruido toda su cabeza. ¿Quién lo hizo? No sabemos.
2004 hätten Auftragskiller, wie sie im benachbarten Kolumbien leicht aufzutreiben seien, seinen Bruder ermordet, erzählt der Anwalt mit bewegter Stimme. Die Täter hat man nie gefunden. Aber die Polizei sagte später zu Fajardo, die Mörder hätten das Opfer verwechselt, den Falschen erwischt. Auf ihn, den Anwalt, hätten sie es abgesehen gehabt.